Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Ich bin verblüfft, was das World Wide Web in 25 Jahren erreicht hat. Es hat die Art und Weise, wie wir reden, teilen und Dinge erschaffen, komplett verändert. Was die nächsten 25 Jahre bringen werden, das liegt an uns. Das Internet ist eine künstliche Kreation, so wie Gesetze oder die Verfassung. Wir entscheiden, wie sie funktionieren. Wir können neue erschaffen. Die Wahl liegt bei uns.
Worte von Tim Berners-Lee waren das, dem Erfinder des World Wide Web. 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert ist es her, dass er einen Vorschlag für ein Informationsmanagementsystem seinem damaligen Chef unterbreitet hat.
Und darin beschrieb er die Möglichkeit, Informationen im Internet online zu stellen und irgendwie untereinander zu verlinken. Und das war die Geburtsstunde des World Wide Webs, also dem Teil des Internets, den wir heute in unseren Browsern sehen.
Aber während wir das World Wide Web feiern, gibt es mindestens 5 Milliarden Menschen, die noch gar nicht online sind. Ob und wie sich das ändern wird, das besprechen wir in der heutigen Sendung, zu der wir Sie sehr herzlich begrüßen. Mein Name ist Vera Linz.
Und ich bin Markus Richter. Herzlich willkommen bei Breitband, wo wir uns heute außerdem mit grundlegenden menschlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten beschäftigen und erforschen wollen, wie diese verändert und erweitert werden können.
Ja, da geht es einerseits ganz unverfänglich geistig um eine Technik zum schnelleren Lesen von Texten und andererseits um ganz konkrete Körperlichkeit. Wir sprechen über digitale Sexspielzeuge.
Wir lernen also heute noch, was Teledildonik ist. Im Laufe der Sendung widmen uns jetzt aber erst einmal der Netzmusik, die heute die Quintessenz des South by Southwest, einem Festival für Musik und Digitalkultur ist, das in dieser Woche zu Ende ging.
Und da beginnen wir mit Black Milk aus Detroit, der sich als Produzent und Rapper dem Avantgarde-Hip-Hop verschrieben hat. Wie das klingt, hören wir jetzt mit Sunday Best.
Pops like, get your ass up, stop the faking. We already late in. Sunday morning waking, faking like my stomach's aching. Moms pull out clothes, this a Sunday specification. Bow tie, no lie, church shoes was aching. 80 degree weather in the blazer, body blazing. Already can't wait until this day in. Just a little nigga that would rather be home video gaming. Now we on our way in. Deacon speaking, preacher preaching to that congregation. Mason. Wondering off, not hearing that man of the cloth talk about that man on the cross. Now we back to praying. Old ladies with church fans screaming out, amen. Looking at that painting on the stained glass. Watching why that collection plate pass. Ties offering to me is all the same cash. Fast forward, got older. A youngin' that gone bad. Let me rephrase that. A youngin' that went down that wrong path. No matter how religious moms and pops was. Still had encounters with the cops, some. Product of that environment I was in. Once I left that front door, I could have been out of here. Bullets flying is the norm, so most kids walk without a fit. Friends dying is the norm, so they walk without a tear. Rather tatted on their face to whose weight. While the old head is yelling, it's never too late. Too late, too late, too late, too late, too
Breitband Topic.
Das World Wide Web wird 25 Jahre alt, also das, was die meisten von uns als Internet kennen. Aber das ist ja eigentlich nur so eine Art Benutzeroberfläche für die Kommunikationstechnologie Internet. Dieses WWW, das wäre ohne Breitband auch gar nicht so richtig vorstellbar. Und damit meine ich nicht nur die Sendung, sondern auch die Leitung.
Genau. Und in Deutschland denkt die Politik über einen Breitbandausbau mit bis zu 50 Mbit pro Sekunde nach. Das ist eine Geschwindigkeit, die im Moment gerade mal in Großstädten verfügbar ist. Und selbst das sei zu wenig, meinen manche Kritiker.
Und trotzdem, das sind schon Luxusprobleme, mit denen wir uns rumschlagen. Zumindest, wenn man bedenkt, dass noch mindestens 5 Milliarden Menschen auf dieser Welt gar kein Internet haben, aber bald bekommen sollen. Denn große Firmen wie Facebook oder Google arbeiten schon an der Erschließung der Offline-Gebiete.
Und welche Motivationen dahinter stecken, was für Auswirkungen das für die Neu-Onliner haben könnte und ob es überhaupt ein Menschenrecht auf Netzzugang gibt, das besprechen wir gleich mit Dr. Sascha Friesicke vom Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Vorher fasst aber Jochen Dreier für uns die Ausbaupläne für ein weltweites Netz zusammen.
Die größten Konkurrenten im Internet sprechen wie mit einer Zunge, wenn es um ein bestimmtes Thema geht. Den Anschluss der 5 bis 6 Milliarden Menschen auf der Welt ohne Zugang zum Netz. Sei es Mark Zuckerberg.
Wir nutzen es, um mit Freunden zu sprechen, aber sie würden es nutzen, um zu entscheiden, welche Regierung sie wollen. Sie würden zum ersten Mal Zugang zu Gesundheitsvorsorge bekommen und mit ausgewanderten Familienmitgliedern sprechen.
Oder Rich DeVol, Googles Chef für technische Architektur.
Viele wissen es gar nicht, aber der Großteil der Menschheit ist nicht mit dem Internet verbunden. Die Frage ist, wie können wir eine günstige, aber stabile Verbindung für diese 5 bis 6 Milliarden Menschen schaffen?
Selbst die Konzepte, mit denen die großen Internetunternehmen dies erreichen wollen, ähneln sich. Beispiel Google. Letztes Jahr stellte der Suchmaschinengigant sein Projekt Google Loon vor. Heliumgefüllte Ballons, die einen kleinen Kasten mit Sendern und Antennen mit sich tragen, sollen Datensignale in bisher netzfreie Gebiete der Erde übertragen. Der erste große und erfolgreiche Test fand im Juni 2013 in Neuseeland statt.
Die Ballons kommunizieren mit speziell dafür entwickelten Antennen am Boden. Diese Stationen funken die Ballons an und die Ballons kommunizieren untereinander.
In einem nächsten Test möchte Google über 300 dieser Ballons starten und damit das ganze Gebiet entlang des 40. Breitengrads abdecken. Die Ballons dafür sollen bereits gebaut sein. Facebook denkt ebenfalls darüber nach, über fliegende Sender Menschen in abgelegenen Regionen zu erreichen. Gerade erst wurde gemeldet, dass es Übernahmegespräche zwischen Facebook und dem Drohnenhersteller Titan Aerospace geben soll. Dieses Unternehmen hat eine solarbetriebene Drohne entwickelt, die bis zu 5 Jahre in der Luft bleiben soll, ohne ein einziges Mal zu landen. Sie könnten wie die Ballons damit günstig Datensignale über der Erde verteilen. Um das Vorhaben Internet für alle umzusetzen, hat Facebook außerdem mit seiner Initiative Internet.org einige der größten Technologiefirmen der Welt um sich geschart. Darunter Nokia, Samsung, Oprah und Ericsson. Alle auf dem freien Markt auch nicht gerade Best Friends. Wenn sich also große Konkurrenten zusammenfinden, dann steht schnell die Vermutung im Raum, dass dies nicht nur aus altruistischen Zwecken passiert.
Wenn jeder Zugang zum Netz und seinen Werkzeugen hätte, dann würde auch jeder davon profitieren.
Jeder wird profitieren. Aber eben besonders die, die die Telefone und Computer verkaufen, die, die die Werbung schalten und Kunden für kostenpflichtige Dienste sammeln. Alle großen Soft- und Hardwareunternehmen blicken schon seit einiger Zeit auf die Entwicklungs- und Schwellenländer. Die Claims auf diesen Märkten werden längst abgesteckt, sei es über den Ausbau der Infrastruktur oder mit günstigen Einsteiger-Smartphones.
Microsoft investiert schon seit 20 Jahren in Afrika. Und wenn wir auf die nächsten 20 Jahre schauen, dann wollen wir unser wirtschaftliches Wachstum mit Initiativen verbinden, die bei der Entwicklung des Kontinents helfen.
Doch längst nicht jeder ist glücklich mit dieser Entwicklung. Die 5 Milliarden Menschen, die noch ohne Internet sind, würden so genau in das monopolisierte und überwachte Netz geboren, in dem wir uns mittlerweile befinden. Dabei war die Grundidee des Netzes doch vor allem, jedem freien Zugang zu Wissen zu ermöglichen und nicht möglichst hohe Profite. Der in New York ansässige Media Development Investment Fund hat deswegen das Projekt Outernet ins Leben gerufen. Mit kleinen Satelliten wollen sie schon Mitte 2015 das Outernet aufgebaut haben. Ein freies Internet für alle aus dem All. Vor allem aber für Menschen, die in Ländern mit Zensur leben. Die Grundidee klingt allerdings schöner, als die Umsetzung möglich ist. Auch wenn sie nur sehr kostengünstige CubeSat-Satelliten nutzen wollen, wird es mehrere 100 Millionen Euro kosten, ein Netzwerk rund um die Erde aufzubauen. Außerdem haben die CubeSats keine Steuerung und verglühen irgendwann in der Atmosphäre. Es müsste also immer nachgelegt werden. Dazu kommt der Funkstandard. Das Outernet soll auf WLAN-Basis laufen und wird damit ein nur sehr schwaches Signal auf die Erde senden können. Um zusätzlich Kosten und Bandbreite zu sparen, wird das Outernet nur in eine Richtung funktionieren, also nur senden. Der Mensch am anderen Ende würde also nur ausgewählte Inhalte empfangen können. Darunter soll Wikipedia sein, Lernplattformen und freie Betriebssysteme für PCs. Erste Tests sollen noch dieses Jahr durchgeführt werden. Ob das Outernet wirklich bis nächstes Jahr in Betrieb genommen werden kann, bezweifeln viele. Und der Glaube daran, dass sich eine spendenfinanzierte Unternehmung sich wirklich gegen die Big Player der Industrie durchsetzen kann, setzt ebenfalls großen Optimismus voraus. Das Schicksal des Netzes für die bisher Netzlosen scheint also in den Händen von wenigen Großunternehmen zu liegen. Das liegt auch daran, weil die Politik nur sehr langsam den Netzausbau fördert. So ist die Gefahr groß, dass die Mehrzahl der Weltbevölkerung mit einem Netz aufwächst, das von Google, Facebook und Co. beherrscht wird.
Der Ausbau des Internets schreitet also voran, aber es ist alles andere als einfach und scheint auch gar nicht uneigennützig zu sein. Es ist außerdem unklar, was eigentlich passiert, wenn ganze Landstriche und Gesellschaften plötzlich online gehen.
Ja, und wir haben mit Dr. Sascha Friesecke über den Netzausbau in den Entwicklungsregionen gesprochen. Er beschäftigt sich am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft mit internetbasierter Innovation.
Zuerst wollten wir von ihm wissen, warum Politik und Wirtschaft die Wichtigkeit des Netzausbaus so unterschiedlich bewerten. Weil während die Wirtschaft scheinbar nichts unversucht lässt, um endlich alles online zu bringen, scheint die Politik nicht vorrangig an diesem Thema interessiert zu sein.
Ich glaube, das liegt in erster Linie daran, dass Internet wahrscheinlich nicht der wichtigste Zugang ist, den man Menschen geben muss. Und das heißt, wenn man etwas wie Entwicklungshilfe macht, dann glaube ich, stehen Punkte wie Schreiben, Lesen und der Zugang zu Trinkwasser bei der Politik begründeterweise noch ein bisschen höher als der Zugang zu Internet. Gleichzeitig, glaube ich, wäre es ein bisschen vermessen, wenn die deutsche Politik sagen würde, sie kümmert sich darum, dass die komplette dritte Welt ans Breitbandinternet angeschlossen ist, wenn wir in Deutschland noch ganze Landstriche haben, die darüber nicht verfügen. Von daher ist das, glaube ich, deswegen auch ganz gut, sich da nicht so einzumischen.
Vom Breitbandinternet ist man ja gerade in den Offline-Ländern sozusagen noch weit entfernt. Was da eher schon ist, sind Angebote wie Facebook Zero oder die Google Free Zone. Also dass man Geräte bekommt, wo Internet drauf ist, aber das wird gar nicht so wahrgenommen, sondern dann ist halt ein Angebot drauf, das kann man kostenlos nutzen. Ist das vergleichbar mit der frühen Internetentwicklung bei uns, wo es sozusagen Walled Garden, also eingeschränkte Bereiche gab wie AOL, die dann sozusagen ein Netz im Netz nochmal hatten?
Wahrscheinlich in gewisser Weise. Also es ist ja quasi so ein Internet, wo man nicht so richtig weiß, was man da tun soll. Also es ist dann kein Internet, sondern einfach nur irgendwie Netz. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein bisschen damit vergleichbar und möglicherweise ist einfacher, das so umzusetzen. Also was ich halt sehe, was immer irgendwo funktioniert, ist sowas wie Twitter, weil halt extrem wenig Daten über die Leitung fließen müssen, um irgendwie teilzunehmen. Und das ist auch was man hier irgendwie, was ich in Edgeland oder sowas benutzen kann. Und ich glaube, in eine ähnliche Richtung zielen solche Angebote, weil man eben, also überhaupt erstmal eine Verbindung zu haben und, sagen wir mal, Text lesen zu können, ist eine kleinere Hürde, als zu sagen, wir machen mal das komplette Internet über Breitband auf.
Glauben Sie also, dass das Internet für die 5 Milliarden Offliner, wenn man sie denn reinbekäme, ein anderes wäre, als wir es kennen? Anders segmentiert oder vielleicht anders strukturiert?
Ich hoffe das nicht. Ich hoffe, dass, wenn Leute irgendwie Zugang zu Internet bekommen, sie auch das ganze Internet sehen dürfen und nicht irgendwie einen zensierten Teil, der nur das zeigt, was irgendjemand ihnen erlaubt. Ich glaube, gerade die Möglichkeit, dass man das Internet nutzen kann, um sich über wirklich alles, was einen interessiert, zu informieren und eben auch kritische Stimmen über alles zu hören, ist ganz, ganz wichtig dafür, dass Internet zur Informiertheit, wenn man so will, einer Gesellschaft beiträgt. Wenn man genau das wegnimmt und sagt, aber bei euch gibt es nur Facebook, dann, glaube ich, hat man so ein bisschen den Sinn von dem Ganzen verfehlt.
Ja, ich meine nicht nur Zensur, ich meine auch technisch, ja, dass man so bestimmte Dienste halt nur geliefert bekommt.
Das kann ja quasi einer Zensur gleichkommen, wenn ich nur Facebook benutzen kann. Das ist dann vielleicht keine politische Zensur, die sagt, bestimmten Content, finde ich, sollen die Leute nicht lesen, sondern es ist halt eine faktische Zensur darüber, dass sie eben keinen Zugang beispielsweise zu einer Wikipedia haben.
Warum sind denn aber solche Unternehmen daran interessiert, diese Dienste gerade vorwärts zu bringen? Also was ist deren wirtschaftlicher Anreiz oder welcher Anreiz auch immer?
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob da in erster Linie ein wirtschaftlicher Anreiz dahinter steckt. Also ich glaube, gerade wenn ich so bei Facebook und mit dem Mark Zuckerberg sehe, was der so tut, glaube ich, dass eine ganze, und da muss man so ein bisschen amerikanische Kultur für verstehen, ich glaube, dass eine ganze Menge, was ihn treibt, so ein philanthropisches Interesse irgendwo ist. Also wenn ich mich richtig entsinne, dann hat er auch irgendwie mit Warren Buffett zusammen so ein Abkommen, Vertrag, wie auch immer man das nennen will, dass sie einen Großteil ihres Einkommens, das sie im Leben erwirtschaftet haben, nicht vererben wollen, sondern für karitative Zwecke ausgeben wollen. Ich glaube, wenn man in der Position ist wie er, wo man im jungen Alter so viel erreicht hat, dann guckt man so ein bisschen, was ist das nächste große Ding, was ich tun kann. Und ich glaube, jetzt noch mehr Leuten, mit noch mehr Nutzern sehr viel Geld zu verdienen, würde wahrscheinlich für ihn in seinem Gefühl nicht mehr so wahnsinnig viel ändern. Aber die Möglichkeit zu haben, irgendwie Informationen an einen gewaltigen Teil der Erde zu bringen, der die bis jetzt noch nicht hat, glaube ich, kann schon ein Treiber sein, der ihn irgendwie dazu bewegt, was zu tun, was nicht unbedingt heißt, dass es morgen unbedingt monetär sich bei ihm auszahlen muss.
Es wird ja immer wieder die These formuliert, dass das Internet ein Innovationsmotor sei, gerade für Entwicklungs- und Schwellenländer. Ist das Netz tatsächlich so ein Heilsbringer, sage ich mal in Anführung, für Wirtschaft und Demokratie?
Ich glaube, alleine nicht. Also nur irgendwo Netz hinzulegen und davon auszugehen, dass deswegen Innovation passiert oder deswegen Demokratie passiert, funktioniert in meinen Augen nicht. Aber ich glaube, es ist heutzutage ein ganz wichtiges Element darin, eben wieder die Debatte, worüber wir gesprochen hatten, mit der Information, der Zugang zu Informationen. Und Innovation ist in aller Regel eine Weiterentwicklung von bereits bestehenden Ideen. Es gibt kaum Innovationen, die wirklich bei Null anfangen und sagen, hier auf der Wiese entwickeln wir jetzt das Rad neu. Sondern man hat bestehendes Wissen und wendet das für einen eigenen Anwendungsbereich beispielsweise an. Und auf dieses Wissen zuzugreifen, macht eben das Internet unglaublich viel leichter. Also wir müssen uns nur über Dinge wie Patente unterhalten. Ich kann von überall mit meinem Smartphone Patentdatenbanken anschauen, Patente runterladen, zu schauen, was ist bereits erfunden, wie funktioniert das, wie kann ich das vielleicht für meinen Zweck verändern. Und wenn ich das nicht habe, muss ich halt irgendwie erstmal ein Buch finden, wo das tatsächlich dran abgedruckt ist. Das heißt, Internet zwangsläufige Grundlage für Innovation, nein, aber in jedem Fall ein Beschleuniger.
Und wenn man das betrachtet, fragt man sich natürlich, welchen Stellenwert muss dem Netzausbau eingeräumt werden? Also Sie haben ja gerade schon gesagt, die Politik achtet natürlich mehr auf grundlegende, wichtige Dinge für Menschen. Aber kann man dann sagen, okay, wir machen das Internet, wenn der Rest alles funktioniert? Oder muss man da schon sagen, das ist auch schon eine wichtige Sache, die muss man gleich mitmachen?
Ja, das ist immer, glaube ich, immer eine Frage, was man sich genau jetzt anguckt. Also ich glaube, Internet zu benutzen, wenn die Leute nicht lesen und schreiben können, ist sehr, sehr schwierig. Auf der anderen Seite ist Internet eine unglaubliche Möglichkeit, gerade für die Bildung und Ausbildung von Menschen. Das heißt, zu sagen, wir bringen denen erstmal Schreiben bei und danach bringen wir das Netz, wäre vielleicht auch nicht der richtige Ansatz, wenn man sagen kann, möglicherweise lernt man Schreiben und Lesen schon mit dem Netz. Deswegen glaube ich, sowas wie eine Checkliste, wo man sagen kann, 1, 2, 3, 4 und dann baut man Internet, ist sehr, sehr schwierig umzusetzen und funktioniert so nicht so einfach.
Sollte man Ihrer Meinung nach ein breitbandiges Internet als ein Menschenrecht formulieren? Wie realistisch wäre das? Oder ist so eine Forderung nur ein Feigenblatt zum Beispiel für Unternehmen, um einfach Geschäfte machen zu können?
Es gibt ein BGH-Urteil von, ich glaube, 2013 dazu, dass der Zugang zu Internet von zentraler Bedeutung für den privaten Menschen ist und dass es deswegen auch im Hartz-IV-Satz drin sein muss. Und ich glaube, heute ist es irgendwie so mit 2,30 Euro oder so im Hartz-IV-Satz einbudgetiert, was halt in keinerlei Verhältnis dazu steht, was tatsächlicher Zugang zu Internet kosten würde. Das heißt, bevor wir irgendwo hinschreiben, dass Internet ein Grundrecht sein sollte, sollten wir erstmal dafür sorgen, dass Leute hier auch irgendwie Zugang zu Internet haben. Nichtsdestotrotz bin ich absolut davon überzeugt, dass, wenn wir das Internet jetzt nicht kaputt machen, dass das irgendwann kommen wird.
Aber welche Form musste so ein Grundrecht beinhalten? Also jetzt egal wo, ist es dann wirklich Breitband-Internet oder reicht es sozusagen eine kleine schmalbandige Anwendung? Also wo würden Sie das verorten? Was ist denn eigentlich funktionierendes Internet heutzutage?
Also die erste Frage kann ich ziemlich deutlich beantworten. Ich glaube, ohne breitbandiges Internet hat man ein ernsthaftes Problem. Also ich glaube, man kann auch sehen, dass der Nutzen, den Internet stiftet, eine gewisser Weise so eine Stufenfunktion ist, die halt erst, wenn es breitbandig wird, wirklich eine Funktion erfüllen kann. Vorher, wenn man, sagen wir mal, Internet hat, wie wir das irgendwie Mitte der 90er hatten, dass man wahnsinnig lange warten muss, bis eine einzelne Seite sich lädt, dann kann das sinnvoll sein, um ab und zu mal eine Kleinigkeit nachzuschlagen, aber es funktioniert nicht wirklich in der Kommunikation, wie andere Leute das nutzen. Wie viel Internet wichtig ist, unglaublich schwierig zu beantworten. Grundsätzlich würde ich sagen, immer je mehr, desto besser. Und wir sind hier irgendwo leider viel zu langsam angeschlossen in unseren Ländern, als dass es sein könnte, wenn wir irgendwie nach Skandinavien oder nach Japan schauen, dann läuft dort Internet deutlich schneller als hier. Und in Deutschland funktioniert es eigentlich auch nur in größeren Metropolen. Grundsätzlich würde ich jetzt da keine Zahl ranhängen, aber ich persönlich hätte gerne irgendwie Fiberglas bis in die Wohnung.
Was passiert eigentlich, wenn tatsächlich die Menschen weltweit alle online sein könnten? Würde sich dadurch etwas grundlegend ändern?
Ich denke, für die, die dann online kommen, schon, weil ich glaube, heutzutage Dinge, die nicht online passieren, passieren in der Wahrnehmung vieler überhaupt nicht. Und überhaupt die Möglichkeit zu haben, quasi teilzunehmen, bedeutet damit auch, das ist das Gleiche wie eben, sagen wir mal, vor 500 Jahren die Möglichkeit oder 300 Jahren die Möglichkeit zu schreiben. Dinge, die nicht publiziert worden sind, halt quasi in unserem kollektiven geschichtlichen Interesse einfach nicht mehr vorhanden. Und ich glaube, was Ähnliches wird passieren mit dem Internet. Dinge, die man nicht über das Internet nach außen tragen kann, die werden halt einfach in gewisser Weise nicht wahrgenommen werden können. Das heißt, für die Leute, die dann Zugang zu Internet haben, bedeutet das gleichzeitig, dass sie eine stärkere Stimme in der Welt haben oder überhaupt eine.
Das breitbeinige Internet als Werkzeug gesellschaftlicher Teilhabe muss freien Zugang bieten, weltweit ausgebaut werden und wird über kurz oder lang zum Menschenrecht, sagt Dr. Sascha Friesecke vom Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft.
Ja, und eine ausführliche Fassung des Interviews und weitere Informationen und Links zum Thema finden Sie im Blog zu dieser Sendung unter breitband.deutschlandradiokultur.de. I wanna walk like you, swinging it back when I want.
Der zweite Track unserer Top 5 des South by Southwest Festivals kommt aus dem Dschungel. Jungle ist eine Band aus London, die kühlen R&B mit leisen, unterschwelligen Produktionen vermischen. Wie zum Beispiel das gerade gehörte Lucky I Got What I Want.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und die bringt uns heute Moritz Metz. Hallo Moritz.
Ich habe die erste Meldung über neue Snowden-Leaks.
Genau,
und zwar, das wolltest du mich vielleicht fragen, aber ich kann ja einfach antworten. Mit dem Programm Turbine will nämlich die NSA, die wohlbekannten Freunde, das Kapern von Computern mehr automatisieren und sich anstatt auf Tausenden eher auf Millionen von virenbefallenen Rechnern herumtreiben und niederlassen mit Trojanern. Das berichtet das Portal The Intercept. Zielpersonen der NSA-Trojaner sind wie immer Terroristen, Extremisten, aber auch Systemadministratoren. Weil die haben nämlich Zugriff auf ihre Rechner in ihrer Firma oder bei ihrer Organisation und das sind eben sehr viel mehr Leute und auf deren Rechner sie dann wieder weiterem Zugriff haben. Whistleblower Edward Snowden, der war ja selber auch ein Systemadministrator und so konnte der erst an diese ganzen Dokumente auch gelangen, die er jetzt da so langsam rausliegt oder andere für ihn rausliegen. Und die geben auch noch einen weiteren Blick in die Überwachungswerkzeuge der NSA mit dem Tool Unit Drake und verschiedenen Plugins. Dafür bekommt die NSA Zugriff auf Mikrofon, Webcam, Browserverlauf, Tastatureingaben und so weiter von gekaperten Rechnern. Und bestimmte Webseiten unerreichbar machen, das kann die NSA offenbar auch.
Na, dann passt es ja ganz hervorragend, dass am Mittwoch Welttag gegen Internetzensur war.
Genau, und anlässlich diesem hat die Organisation Reporter ohne Grenzen den USA-Geheimdienst NSA, von dem wir gerade schon geredet haben, und deren britische Kollegen vom GCHQ auf die Liste der Feinde des Internets aufgenommen. Die weiteren Feinde des Internets sind zum Beispiel Russlands Inlandsgeheimdienst, Chinas Oberster Rat für den Cyberspace und Chinas Internetinformationsamt, das auch diese ganze Netzzensur in China plant. Die Überwachungsmessen, wo sich diese ganzen Hersteller von solchen Überwachungstools treffen, die gehören auch dazu und natürlich diese Hersteller auch, zum Beispiel Bluecoat oder Gamma International. Das ist so eine Firma, die so Werkzeuge herstellt und die haben ihren Sitz interessanterweise in München. Auf unserer Webseite haben wir den Link zu dem kompletten Bericht der Feinde des Internets.
Ja, und nun von den Feinden zu den Freunden des Internets oder muss man doch vielleicht eher sagen zu den Opfern, denn die Debug macht dicht.
Ja, die Debug, das Magazin für elektronische Lebensaspekte, das kam jeden Monat raus, ein Printmagazin, und das wird den Betrieb einstellen. Das war so eine Art Zentralorgan für elektronische Musik und für Clubkultur. Und in dieser Ausgabe, in jeder Ausgabe fand man eine wahnsinnige große Menge von Plattenkritiken, eine Mischung aus Lifestyle und schlauen Texten zu Internet, Gadgets und Zukunft und Texten, die man halt heute eher so in Blogs dann auch findet. Die Debug gibt es seit 16 Jahren. Die haben dort sehr viele Ausgaben rausgebracht. Sascha Lobo schrieb bei Facebook: Die Debug, die traf vor allem von allen Medien am besten mein diffuses Gefühl, dass die digitale Vernetzung etwas wie eine Alltagskultur ist, mit einer eigenen Ästhetik, mit Musikorientierung und Haltung. Trotzdem las ich sie nicht regelmäßig, sondern punktuell und fast ausschließlich digital. Das ist ja natürlich ein Problem für ein Printmagazin, und so ähnlich wie Sascha Lobo ging es wahrscheinlich ziemlich vielen anderen, weshalb der Finanzetat dieser eh schon immer eher knapp, budgetmäßig knappen Redaktion dann wahrscheinlich zu wenig wurde. Und sie verkündet haben, dass sie nach 181 Ausgaben den Betrieb einstellen. Sie hoffen, dass es zumindest online weitergeht und würden das Magazin eventuell auch verkaufen.
Danke, Moritz, für die Meldung, die es natürlich in allen Links auch unter breitband.deutschlandradiokultur.de gibt, wo Sie auch die Netzmusik dieser Sendung finden. Und die ist, wie gesagt, ein Destillat des South by Southwest Festivals.
Ja, dort sind über 2000 Bands und Künstler aufgetreten. Die Kollegen des US-amerikanischen Radionetzwerkes NPR haben daraus 100 Songs rausgesucht. Und unsere Musikredakteurin Vivian Perkovic hat sich wiederum daraus die besten 5 Titel rausgepickt. Und von denen hören wir jetzt Warpaint mit Love is to Die. Thank you.
Breitband. Besprechung.
Das Internet optimiert nicht nur, wie wir gehört haben, die Kommunikation oder befördert wirtschaftlichen Aufschwung. Es kann oder soll auch unserem Sexleben eine neue Dimension verleihen. Es gibt immer mehr Geräte oder sollte man sagen Technikspielzeuge, die über das Netz steuerbar sind und Menschen neue Formen der Sexualität anbieten wollen. Wer dafür eine Ausrede braucht, könnte zum Beispiel sagen, das ist bestimmt gut für Fernbeziehungen.
Was im ersten Moment skurril erscheint, könnte einen Kulturwandel der Sexualität einleiten, sagen zumindest einige Hersteller. Aber wie verändert das unseren Blick auf Sex und unser Verständnis davon eigentlich? Findet hier eine Entkörperung oder Anonymisierung von Sexualität statt? Spannende Fragen, die klären wir gleich mit dem Sexualwissenschaftler Arne Decker. Vorher stellt uns Bettina Conradi erstmal einige technischen Entwicklungen vor, die natürlich auch die Fantasie von Filmemachern anregen.
I was wondering if you would like to have sex.
Oh yeah.
Sylvester Stallone alias John Spartan, gerade aus seinem kryogenischen Gefängnis aufgetaut, freut sich nach 36 Jahren Kälteschlaf im Film Demolition Man über ein unmoralisches Angebot von Lieutenant Huxley alias Sandra Bullock.
Now?
Seine Partnerin setzt sich und dem überraschten Spartan einen Hightech-Sexhelm auf den Kopf und platziert sich dann in sicherer Entfernung auf dem gegenüberliegenden Sitzmöbel.
Great.
Es läuft ganz gut an, aber Spartan bricht ab und sorgt für Irritation bei seiner Partnerin.
But I thought you wanted to make love.
Is that what you call this?
Jenseits der fiktionalen Welten sind Forscher und Künstler bereits seit den 90er Jahren an der Realisierung von Cybersex-Möglichkeiten interessiert. Howard Rheingold entwirft in Teledildonik 1991 einen Cyberspace-Anzug, versehen mit Vibratoren und Sensoren. Der über ein Netzwerk mit einem anderen Anzug verbunden, erlaubt sexuelle Freuden auch fernkörperlich zu erleben. Eine ähnliche Idee wird 1993 durch die Künstler und Wissenschaftler Stensley und Woolford mit Cyber-SM in reale Hardware umgesetzt. Cyber-SM bot zugleich die Möglichkeit, das Geschlecht zu wechseln und damit eine andere sexuelle Identität virtuell zu erproben. Diese Idee verfolgt aktuell auch das Gender-Swap-Projekt. Mit der Oculus Rift, einem taucherbrillenähnlichen Mini-Monitor ausgestattet und mit Kameras, welche die eigene Perspektive filmen, können zwei Personen gegenseitig nicht nur Blicke und Berührungen, sondern Geschlecht und Körper tauschen. Weniger künstlerisch gehen die Entwickler der Oh My Bot App vor. Das Programm synchronisiert Vibratoren mit Smartphones oder Tablets. So lassen sich etwa die Vibrationen dem Rhythmus der gerade abgespielten Musik anpassen. Da bekommt Popmusik eine ganz neue Bedeutung. Ebenfalls neu am Sextech-Himmel ist die Firma Vibees. Erfinder Dema Tio will mit seinem Internet-Vibrator Fernbeziehungen optimieren, zumindest für die weibliche Hälfte. Sein Mini-Vibrator kann über eine App von jedem Ort der Welt vom Partner ferngesteuert werden.
Wir haben uns Studien angeschaut, die zeigen, dass Männer eher visuell sind und Frauen mehr auf Worte reagieren. Deshalb lässt sich der Vibrator nicht nur fernsteuern, sondern er reagiert auch auf das, was gesagt wird. Sagt der Mann via Telefon, ich berühre dich jetzt sanft, vibriert es sanft. Wenn er sagt, ich berühre dich hart, vibriert es stärker. Und so können wir auch Emotionen übermitteln.
Bettina Conradi über alte und neue Ideen des technisch vermittelten Sex. Dieses Phänomen wirft natürlich jede Menge Fragen auf über unser Verständnis von Sexualität. Fragen, die wir an Arne Decker weitergegeben haben. Er ist Juniorprofessor für Sexualwissenschaft am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Ja, und wir haben ja gerade gehört, es gibt eine neue Generation von Sex-Gadgets. Und darum war die erste Frage, die wir gestellt haben, ob diese technisch vermittelte Sexualität, die mit diesen Geräten ermöglicht wird, in ihrer Ausprägung eigentlich neu ist.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich überrascht bin davon, wie sehr sie im Augenblick wieder als neu wahrgenommen wird. Also Sie haben in Ihrem Beitrag ja den Howard Rheingold erwähnt. Der hat schon 1990 eigentlich zwei Dimensionen umfasst. Nämlich einerseits die Vorstellung davon, dass man sich in so eine cybersexuelle Umwelt mit allen Sinnen hineinversetzen kann. Also eine Simulationsdimension. Und auf der anderen Seite gibt es diesen Aspekt der Fernvermittlung. Und gerade die Fernvermittlung, um die es ja im Augenblick auch wieder geht mit diesen Vibratoren, dieser Aspekt der Fernvermittlung, der ist in den 90er Jahren regelmäßig verfolgt worden. Wenn es eine neue Qualität gibt, dann ist es die Alltäglichkeit und Tragbarkeit dieser Technologie, auch die Kabellosigkeit. Ich finde aber interessant, dass eigentlich immer, wenn eine neue Kommunikationstechnologie auf den Markt kommt, man reflexartig sie daraufhin abklopft, ob sie und in welcher Weise sie in einem Konkurrenzverhältnis steht zu Face-to-Face-Interaktion. Das ist meistens unbefriedigend, wenn man über das Telefonieren nachdenkt, ähnlich unbefriedigend, wie wenn man über Cybersex nachdenkt. Aber die interessante Frage ist, ob und in welcher Weise sich diese Dimensionen gegenseitig beeinflussen können.
Da gibt es ja verschiedene Vorstellungsformen, die man haben könnte. Also zum Beispiel, wenn man das jetzt ganz weit in Science Fiction treibt, könnte man sagen, mit den ganzen Datensensoren und wie der Mensch auch vermessen wird, verbunden mit sexueller Stimulation durch Technik, könnte man denken, da kann man vielleicht in Zukunft den perfekten Orgasmus schaffen. Und könnte es deswegen sein, dass sozusagen die Beziehung zwischen Menschen, die ja immer imperfekt irgendwie sein muss, also ich will jetzt nicht sagen, darunter leidet, aber zurückgefahren wird, nur noch die zweite Wahl ist vielleicht?
Das, was Sie jetzt beschreiben, nämlich durch eine Perfektionierung von Simulationstechnologie, also wenn wir uns vorstellen, dass es tatsächlich gelingen könnte, realweltliche Sexualität nahezu perfekt mit allen taktilen und visuellen Reizen, die dazugehören, auch olfaktorischen Reizen, zu simulieren, dass das eine neue Dimension wäre. Das wäre tatsächlich eine neue Dimension, die auch Howard Rheingold sich damals ausgemalt hat. Da sind wir aber auch heute noch technisch weit entfernt davon. Das dann so kulturpessimistisch zu wenden und zu sagen, die Menschen wollen dann gar nichts mehr miteinander zu tun haben und machen alles immer nur noch online. Bisher war das immer falsch. Ja, es gibt jetzt im Augenblick gerade einige Daten aus Japan, die nahelegen, dass dort Jugendliche und junge Erwachsene tatsächlich weniger Interesse an Paarsexualität haben. Ob das stimmt, weiß ich nicht und begründen kann ich es auch nicht, weil es sich einfach um eine ganz andere Kultur handelt. Natürlich wird das dann interpretiert vor dem Hintergrund neuer Medien, aber mir scheint das alles etwas überzogen und zumindest für Deutschland kann ich sagen, davon kann die Rede nicht sein. Also in unseren Befragungen zeigt sich, dass Jugendliche und junge Erwachsene Sex haben wie eh und je.
Wie verändert denn die Technik den Sex? Mal salopp gesagt, macht es den Sex besser oder ist es einfach nur anders?
Also nochmal, wenn es jetzt um diesen aktuell auf den Markt gekommenen Vibrator Vibes geht, glaube ich, ist es nicht mehr und nicht weniger als ein neues Sextoy. In diesem Fall ein Sextoy, was sich besonders gut in Fernbeziehungen eignet, scheint mir. Wenn es tatsächlich gelänge, eine umfassende Simulation zu ermöglichen, dann wäre tatsächlich etwas gegeben, was interessant ist, nämlich die Möglichkeit einer Verdopplung des Körpers. Das heißt also, ich hätte prinzipiell die Möglichkeit, als Zeichenkörper aufzutreten in einer virtuellen Welt und diesen Zeichenkörper auch beliebig zu verändern. Das wäre in der Tat eine neue Dimension, von der wir aber, wie gesagt, weit entfernt sind. Was sich aktuell verändert, das kann man vielleicht auch mal dazu sagen, relativ weit durchgesetzt haben sich Cybersex-Praktiken im Bereich Chat und Videochat. Also die von uns befragten Studentinnen und Studenten beispielsweise berichten zu einem Viertel davon, dass sie Erfahrungen damit haben. Und das ist tatsächlich etwas, was in Fernbeziehungen eine ganz gute Möglichkeit ist, mit seinem Partner in Kontakt zu treten, auch in sexuellen Kontakt zu treten, das einfach per Skype zu machen.
Kurze Nachfrage noch, weil Sie gerade von der Körperverdopplung auch gesprochen haben. Da wäre es ja auch vorstellbar, dass man sich quasi das andere Geschlecht zeigen lässt oder erleben kann. Glauben Sie, dass da auch sozusagen, dass eine Erweiterung der sexuellen Identitäten auch stattfinden kann?
Das wurde interessanterweise zu der Zeit, als sich der Textchat erstmals etabliert hat, wurde das wild diskutiert, ob das nicht eine großartige Möglichkeit ist, dass ich mich als Claudia 23 einloggen kann und dann Erfahrungen im weiblichen Geschlecht machen. Das ist natürlich bisher insofern unrealistisch gewesen, als Geschlechtlichkeit immer auch eine Körperpraxis impliziert und eben nicht nur Identität ist, nicht nur eine Erzählung ist. Und die Frage ist nach wie vor, ob und wie das gelingt, diesen Körperaspekt von Sexualität zu simulieren. Wenn das gelingt, dann wäre es in der Tat, und das haben Sie ja auch angesprochen in Ihrem Beitrag, denkbar, dass man Erfahrungen im andersgeschlechtlichen Körper macht.
Das finde ich spannend.
Ja, ich fand's auch spannend.
Ja. Eine weitere kulturpessimistische Version oder Vision ist ja, dass Sex quasi nur noch über saubere Technik stattfindet. Und wenn man das vielleicht nicht ganz so pessimistisch sieht, sondern versucht, das in einen einzuordnen, könnte es sein, dass so eine Art Gadget-Sex eine Zwischenstufe wird, wenn zwei Menschen sich näher kommen? Also, dass man quasi Küssen, Petting, Gadget-Sex, echter Sex?
Das ist denkbar, ja. Es gibt natürlich so genau Formen des Medienwechsels. Also ich glaube, ich würde generell weniger eine Perspektive wählen wollen, die so aussieht, dass neue technische Errungenschaften, neue Gadgets die Sexualität verändern, als vielmehr eine Perspektive zu sagen, Sexualität verändert sich. Die verändert sich in einer Zeit, die gelegentlich Spät- oder Postmoderne genannt wird, also irgendwie in den letzten 30 Jahren rapide. Unter anderem verändert sie sich insofern, als wir eine zunehmende Vervielfältigung, Pluralisierung der Möglichkeiten und Wünsche feststellen können. Und ich glaube, in so einem Kontext kann man sagen, hat diese Technologie eine Funktion eines Angebots unter vielen, vielen anderen. Und ungefähr so würde ich diese Technik auch begreifen.
Sexualität verändert sich auch dank technischer Möglichkeiten, sagt Arne Decker, Juniorprofessor für Sexualwissenschaft am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Wir danken herzlich für dieses Gespräch.
Und machen weiter mit einem Liebesmittelchen, nämlich der Musik. Timber Timbre kommen aus Kanada, spielen ihre Gitarren unverstärkt und singen ganz herzerwärmenden Singer-Songwriter-Folk. I wanna dance, I wanna dance, I wanna dance with a black woman. I wanna steal, I wanna steal, I wanna steal my mind. And I want a chance, I want a chance, I want another chance. To distill, to distill their time. And I wanna write, I wanna write, I wanna write to someone so true. I wanna wake, I wanna wake, I wanna wake from hot dreams of you. Oh, hot dreams.
Breitband Netzkultur.
Die Buchmesse in Leipzig, die derzeit läuft, zeigt vor allem eines. Wer liest, hat ein Riesenproblem. Es erscheinen viel zu viele Bücher, die man gerne lesen möchte, aber nicht kann, nämlich aus Zeitgründen. In der analogen Welt gibt es da, um Abhilfe zu schaffen, sowas wie Speedreading-Kurse, in denen man lernt, schnell das Wichtigste zu erfassen und den Rest dann einfach zu überspringen. Aber
es gibt natürlich die Möglichkeit, das Ganze auch digital zu versuchen. Ein Lösungsversuch heißt Spritz, geschaffen vom gleichnamigen Startup. Diese amerikanische Unternehmen will unseren Umgang mit dem Text und das Lesen selbst revolutionieren. Die Software will vor allem eins, unsere Lesegeschwindigkeit beschleunigen. Und wie das funktionieren soll, hat Dörte Fiedler ausprobiert.
Check it out. Major Input.
Ich erinnere mich an eine Filmszene aus Nummer 5 lebt von 1986. Der Roboter Johnny Five scannt sich sozusagen durch einen gesamten Buchladen. In rasender Geschwindigkeit blättert er durch die Bücher, saugt alles Geschriebene in sich hinein und speichert es. Immer auf der Suche nach More Input.
Ah, more!
Heute müsste Johnny Five nicht mehr blättern und scannen. Man könnte ihm die Informationen, soweit sie digital vorliegen, direkt auf seine Festplatte laden. Wir können das nicht. Um uns Wissen anzueignen, müssen wir beispielsweise lesen. Und das tun wir seit Jahrhunderten auf ein und dieselbe Weise. Im lateinischen Schriftbild von oben links nach unten rechts. Das amerikanische Start-up Spritz will unsere Art des Lesens mit einer neuen Technik grundlegend ändern. Die Gründer des Unternehmens wollen das Lesen als Kulturtechnik quasi ins digitale Zeitalter überführen und uns so ein viel, viel schnelleres Lesen ermöglichen. Konkret geht es um das Lesen auf kleinen Displays. Normalerweise lesen wir etwa 210 Worte pro Minute. Unsere Augen sind dabei ständig in Bewegung. Spritz zerlegt einen Text in seine Einzelbestandteile und lässt diese nacheinander erscheinen. Immer ein Wort nach dem anderen.
Okay, click above to learn how to spritz. Also wir spritzen automatisch, wenn wir so lesen, spritzen wir.
Auf der Webseite der Firma kann man das testen. In einem kleinen Feld spulen sich die Worte ab. Diese digitale Lesefläche nennen die Erfinder Redicle. Ich habe zwei viel lesende Freunde gebeten, es auszuprobieren.
Herzlich willkommen zu Ihrem ersten Spritz. Geht es mit 250 Wörtern die Minute ist etwas mehr als die durchschnittliche Lesegeschwindigkeit, 210 Wörter die Minute, nur Geduld. Ja, Moment. Tatsächlich lesen viele tausend Wörter also das geht nicht.
Ja, fürs laute Lesen oder Vorlesen ist das Ganze nicht gedacht. Denn es geht ja gerade um die Vermeidung von Subvokalisierung, also von innerem Mitsprechen. Das ist einer der ersten Punkte, den man auch bei herkömmlichen Schnelllesekursen lernt.
Okay, dritter Versuch. Ich klicke auf das weiße Feld. Los geht's. Und ich lese es jetzt leise.
Die Idee, Wörter nacheinander einzeln ablaufen zu lassen, um die Lesegeschwindigkeit zu erhöhen, ist auch nicht ganz neu. Auf Spreader.com kann man sich bereits seit 2006 jedweden Text in ein Feld kopieren und dann fliegen die Worte genau wie bei Spritz auf den Leser zu. Neu und durch das Bostoner Unternehmen patentiert ist allerdings der Optimal Recognition Point. Dieser optimale Lesepunkt befindet sich je nach Wortlänge an unterschiedlichen Stellen. Er ist rot markiert und bietet dem Auge einen Fokussierungspunkt, der es noch einfacher macht, dem gespritzten Text zu folgen.
Okay, also die Geschwindigkeit hat sich jetzt auf 30 oder noch mehr 300 Wörter pro Minute erhöht. Man kann es tatsächlich lesen. Ist aber ungemein angestrengt währenddessen.
Obwohl die Macher damit werben, dass ihre Anwender sich alle Arten von Text spritzen lassen könnten, scheint es mir nur für bestimmte Formen des Lesens und bestimmte Arten von Text geeignet zu sein.
Wenn ich im Internet irgendeinen Nachrichtentext lese, so muss ich erstmal gucken, ob mich das erstmal grundsätzlich interessiert. So, und es geht in ungefähr solchen Geschwindigkeiten. Wenn ich mich jetzt von beispielsweise philosophischen Text setzen will und ich möchte den jetzt mal Gedanke für Gedanke wirklich genau nachvollziehen, dann wäre das natürlich totaler Schwachsinn. Das ist ja ein überfliegendes Lesen. So ein Abscannen von einem Text.
Ob das Verständnis, wie die Gründer von Spritz behaupten, auch bei einer sehr großen Geschwindigkeit tatsächlich gewährleistet ist, wäre noch zu untersuchen. Auf jeden Fall ist es eine Herausforderung für unsere Lesegewohnheiten. Und die Kontrolle über den Text würde man auf diese Weise aufgeben. Man wird zum relativ passiven Empfänger des auf dem Display auftauchenden Wortes.
Wenn man einen Text liest, muss man ja auch seine Struktur begreifen. Wo im Text befindet man sich, wann wird welches Argument gemacht? Und wenn ich jetzt nur jeweils ein Wort sehe, weiß ich nicht, wo befinde ich mich im Satz, wo befinde ich mich in der Seite. Es gibt keine Leerstellen. Die Leerstellen fliegen ja alle weg. Also jeder Absatz trägt Sinn, jede Leerstelle in einem Text trägt Sinn. Und das fällt alles weg in einer 600 Words per Minute Maschinerie. Ne?
Wir sind heute mit noch mehr Texten konfrontiert als je zuvor. Diese jetzt einfach in größerer Zahl schneller konsumieren zu können, hilft uns nicht wirklich bei der Selektierung. Auch für Hypertexte, in denen man Verweisen und Links nachgehen kann, ist diese Technik nicht geeignet. Wir könnten mit Spritz Alltägliches wie Statusmeldungen bei sozialen Netzwerken, E-Mail-Verabredungen oder leicht verdauliche Blogtexte und Nachrichtenticker bequemer konsumieren. Das wäre dann ein schöner Fortschritt.
Noch ist Spritz in der Entwicklung. Es gibt erste konkrete Anbandlungen mit einem Mobiltelefonanbieter, aber zugänglich zum Ausprobieren für alle ist diese Software noch nicht. Deshalb haben Hacker das Ganze in einer Open-Spritz-Version nachgebaut, mit der man beliebige Texte spritzen kann.
Ja, hier und auch auf spreader.com kann man also schon mal einen Test seiner Wahl testen, einen Text seiner Wahl testen. Und ich bin nämlich schon ganz aufgeregt, weil du, Markus, probierst es jetzt mit der kommenden Musik.
Genau, also jetzt Musikmoderation für den letzten Titel. Zum Schluss noch ein Netzmusik aus Frankreich von der Rapperin Ana Tijoux, die ursprünglich aus Chile kommt. Deswegen rappt sie auch auf Spanisch. Ihr neues Album heißt Vengo, genau wie der Titel, den wir jetzt noch hören.
Klingt ein bisschen monoton, oder?
Ist es tatsächlich auch. Also wenn man das ausprobiert, ich habe das auch mit anderen Texten probiert, dann ist dieses Subvokalisieren, wie es heißt, das kann man tatsächlich nicht so ganz ausschalten. Und das ist dann so, als ob im Kopf wirklich so eine Stimme ganz schnell diesen Text nochmal vorliest.
Ist vielleicht wirklich nur was fürs Lesen mit dem Auge. Aber wie ist denn das, wenn es immer so ins Auge spritzt, da das Wort?
Es ist schon, also man merkt schon, dass man viel schneller Informationen aufnehmen kann. Aber das ist halt auch wirklich der Punkt. Ich habe gedacht, so Informationstexte, also ich breche im Internet oft längere Artikel ab, weil ich einfach nicht die Ausdauer habe, die wirklich bis zum Ende zu lesen. Ich glaube, das würde man eher machen, also Informationstexte bis zum Ende durchlesen, weil sie einmal sozusagen so serviert werden, das ginge. Aber Prosa oder Roman oder sowas würde ich damit nicht hinnehmen wollen.
Okay, Sie an den Radioräten können das natürlich jetzt alles auch ausprobieren. Und während Sie das tun, verabschieden wir uns schon mal an dieser Stelle. Das war Breitband für heute. Nach den Nachrichten kommt die Deutschlandrundfahrt live aus Schwerin.
Und noch einmal langsam, wir machen noch einen Titel aus der Netzmusik von Ana Tijoux, Vengo. Tschüss.
Tschüss.
Vengo, en busca de respuestas, con el manojo lleno y las venas abiertas, vengo. Como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros. Con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra, tierra. Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para ver lo cierto y despertar el ojo ciego. Sin miedo, tú y yo descolonicemos lo que nos enseñaron. Con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada. Vengo sin temor a no perder nada. Vengo como el niño que busca de su morada la entrada al origen, la vuelta de su cruzada. Vengo a buscar la historia silenciada, la historia de una tierra saqueada. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros. Vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones. Vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida. Vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo con mis ideas como escudo, con el sentir humano, a vivir este mundo donde el hombre nuevo busca el contrapunto. Vengo humano, vengo como tú, en busca de la huella, de la pieza del árbol y de su corteza, que guarda en su memoria que el canto de victoria. Cuando vimos de la tierra lloramos con tal euforia y abrimos así nuestros brazos tan encadilados y nos acurrucamos al origen de los tiempos, a la fuente del universo donde yace el sentimiento de vivir este comienzo. Vengo con la sangre roja, con los pulmones llenos de rimas en mi boca, con los ojos rasgados, con la tierra en las manos. Venimos con el mundo y venimos con su canto. Vengo a construir un sueño, el brillo de la vida que habita en el hombre nuevo. Vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros. Vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones. Vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida. Vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo en busca de respuestas con el manojo. cuerpo lleno y las venas abiertas, vengo. Vengo, buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar, vengo.
Gracias.